Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zunächst werfen wir aber nochmal einen Blick auf die diesjährige Weltklimakonferenz, die COP28, die gestern in Dubai zu Ende ging. Mehr als 2 Wochen wurde verhandelt, am Ende noch ein Tag drangehängt und dann war die bisher größte Klimakonferenz aber zu Ende. Ein 21-seitiges Abschlussdokument, auf das sich die 199 Vertragsparteien geeinigt haben, ist das Ergebnis, über das wir bei Forschung aktuell auch gestern schon einmal gesprochen haben. Elmar Kriegler, der ist Leiter der Abteilung Transformationspfade am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Er war selbst als Redner die ersten Tage vor Ort. Mit ihm blicken wir heute zurück auf 2 Wochen Weltklimakonferenz. Das Gespräch haben wir heute vor der Sendung aufgezeichnet.
Es gab im Vorfeld ja viel Kritik daran, dass es so wahnsinnig viele Menschen für die COP28 nach Dubai gereist sind. Von Seiten der Organisatoren heißt es, dass insgesamt rund 70.000 Teilnehmende erwartet würden. Sie waren selbst auch vor Ort, genauso wie viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hat sich die Konferenz denn für Sie persönlich gelohnt?
Ja, das hat sie. Und die COP, diese Klimakonferenzen sind ja nur zum Teil auch der Ort, wo die Klimaverhandlungen in einem jeweiligen Jahr zu einem Abschluss geführt werden sollen. Das ist natürlich ihre wichtigste Aufgabe. Sie sind aber inzwischen auch zu einem Ort geworden, wo sich viele, die zum Thema Klimawandel arbeiten, hinkommen und in eine große Diskussion eintreten. Und insofern ist es auch ein Ort, wo die Welt sich trifft, um diesen Diskurs zu führen. Die COP ist dann ein Ort, vielleicht der diverseste Ort auf der Welt für diese 2 Wochen, wo sich eben Vertreter indigener Völker mit OPEC-Vertretern über den Weg laufen, zumindest. Und das passiert sonst in der Regel eigentlich nicht.
Wen haben Sie getroffen, wem Sie eigentlich sonst nicht so über den Weg laufen würden?
Ja, ich habe Forscher zum Ozean gesprochen. Ich habe auch einige Kollegen aus Afrika getroffen, die ich allerdings vorher schon kannte. Ich kann vielleicht berichten, ich habe, das war jetzt nicht auf dieser COP, sondern auf der COP nach Paris in Marrakesch, habe ich jemanden getroffen, der aus Kenia kommt und dort einer NGO vorsteht, die sich gegen die Landnahme wendet. Und wir saßen beim Essen zusammen und er berichtete mir, wie wichtig diese Orte auch für sie sind, für diese NGO, weil sie selbst im eigenen Land gar nicht so zu Wort kommen können und auf dieser COP zum einen zu Wort kommen können, aber sich auch vernetzen können mit anderen NGOs aus ganz anderen Teilen der Welt, die auch sich gegen Landnahme wenden. Und das war sehr eindrücklich für mich.
Dann lassen Sie uns mal drauf blicken, was herausgekommen ist. Also gleich zu Beginn der Konferenz wurde es ja zum Beispiel als positives Zeichen gewertet, dass Gastgeber Saudi-Arabien und Deutschland einen Fonds zum Umgang mit Klimaschäden in Entwicklungsländern angestoßen haben und jeweils auch 100 Millionen US-Dollar zugesagt haben und auch andere Länder machten dann finanzielle Zusagen. Sind diese Summen denn jetzt nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Weil allein für Deutschland werden in den nächsten Jahrzehnten Schäden in der Größenordnung von mehreren 100 Milliarden Euro erwartet.
Ja, die sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Da ging es um die Signalwirkung. Weil gerade das Thema der Klimaschäden und ob man einen gemeinsamen Fonds aufsetzt, wo Gelder drin sind, die Länder, die schwer betroffen sind, wie zum Beispiel Pakistan von den Fluten, ob man den überhaupt aufsetzen kann und will. Und das war das große Thema der letzten COP. Und man hat sich dort grundsätzlich geeinigt, aber man hat nichts geklärt. Wer zahlt ein? Wer könnte empfangen? Und das war klar, dass wenn man mit jetzt in Dubai zusammenkommt, dass das wieder Thema werden wird. Und es war ein sehr kontroverses Thema. Und durch diese Signalwirkung, dass zum einen ein Industrieland, Deutschland, als aber auch ein arabischer Staat, wo nicht klar war, ob die arabischen Staaten überhaupt bereit sind, dort überhaupt einzuzahlen, das zusammen gemacht haben, hat so viel Bewegung reingebracht, dass man die Kontroverse in diesem Thema herausnehmen konnte. Inzwischen sind 700 Millionen Dollar dort in diesem Fonds. Und es ist viel zu wenig. Also die Erfordernisse sind das Hundertfache. Aber es ist wahrscheinlich auch, gehört auch zur Wahrheit, dass die Klimaschäden, die am wenigsten entwickelten Länder erfahren und in Zukunft noch verstärkt erfahren werden, dass die nicht voll kompensiert werden von der Weltgemeinschaft, sondern dass sie zum Teil selbst tragen müssen, was die Dramatik der Situation nochmal hervorhebt.
Der Großteil der Beschlüsse der COP28 sind jetzt aber natürlich im Abschlussdokument niedergeschrieben. Da wurde am Montag ein erster Entwurf vorgelegt. Gestern Mittwochmorgen gab es dann die zweite Version, die auch schon wenige Stunden später vom Plenum verabschiedet wurde. Kam das überraschend für Sie, dieser Prozess? Das ging ja dann doch relativ flott am Ende.
Ich hätte auch gedacht, dass es noch etwas länger geht, noch eine Runde der Diskussion gedreht wird. Und das war dann auch eine Erleichterung, dass es zu der Abschlusserklärung gekommen ist. Wenn wir uns den Text angucken, dann fange ich mal damit an, mit dem wichtigen Satz zum Übergang weg von fossilen Energieträgern, sodass wir Netto-Null-Emissionen erreichen können im Einklang mit der Wissenschaft. Und auch steht noch in einem Nebensatz in diesem Artikel, dass man diesen Übergang weg von fossilen Energieträgern gerade in der jetzigen kritischen Dekade beschleunigen soll. Also das ist noch als Verschärfung hinzugefügt worden. Das ist schwächer, als sich viele erhofft haben. Also es ist sicherlich nicht der Durchbruch, den wir jetzt bräuchten, um die Geschwindigkeit zu erzeugen beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Wir sind noch nicht an der Stelle. Es ist aber die Frage, ob das nun ein Erfolg ist oder nicht, hängt daran, ob es eine Signalwirkung entfaltet in die Länder, auch in die Kreise, die entscheiden über die weitere Nutzung fossiler Energieträger. Also zum Beispiel ein großes Öl- und Gasunternehmen, die dann Entscheidungen treffen, ob sie noch einmal investieren für die nächsten 50 Jahre in ein Ölfeld oder nicht, was im Moment sie tun, oder ob dieses Signal sie dazu bewegt, da nochmal drüber nachzudenken. Der Erfolg letztendlich liegt darin, dass zum ersten Mal explizit über die fossilen Energieträger in Gänze gesprochen wurde. Und nicht über die Emissionen, sondern ist ganz klar, das ist der Übergang weg von den fossilen Energieträgern.
Reicht diese Signalwirkung, damit die Beschlüsse in diesem Dokument tatsächlich umgesetzt werden? Weil es ist kein bindender Vertrag. Im Grunde kann jedes Land selbst entscheiden, was es umsetzt.
Richtig, aber so ist das Paris-Abkommen ohnehin angelegt. Es ist dieses interessante Konstrukt von einem global vereinbarten Ziel, das wir uns alle auch durchaus verbindlich gesetzt haben. Aber gleichzeitig steht im Paris-Abkommen drin, dass dies zu erreichen sei mit nationalen Anstrengungen, die auch von den Ländern souverän selbst festgelegt werden. Selbst in diesem Wort national bestimmte Beiträge ist das schon manifestiert. Und das ist das Grundprinzip. Ich halte das auch für vollkommen angemessen, aber die Hoffnung ist, dass eben durch diesen Prozess die nationalen Debatten angestoßen und gestärkt werden und wir kollektiv dann dorthin kommen. Und es wird sich entscheiden, was in den Ländern passiert oder auch mit bilateralen und multilateralen Initiativen. Es gibt zum Beispiel Energiepartnerschaften, jetzt schon mit drei Ländern zwischen den USA und Europa und dann einmal mit Südafrika, mit Indonesien und jetzt gerade eine neue beschlossen mit Vietnam, wo ganz konkret beschlossen wird, dass wir diese Länder Finanzhilfen bekommen in Milliardenhöhe für das Herunterfahren der Kohleverstromung. Und das sind dann diese Maßnahmen, die dieses Pariser Abkommen mit Leben füllen. Darauf müssen wir setzen und hoffen.
Elmar Kriegler war das vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er hat für uns einen Blick zurück auf die COP28 in Dubai geworfen und auch erklärt, welches Potenzial im Abschlussdokument und den Beschlüssen darin liegen könnte.